Die Gesichtserkennung ist auf dem Vormarsch. In China durchleuchten jetzt schon 150 Millionen Kameras Menschenmengen im öffentlichen Raum. Und es sollen noch viel mehr werden. Bei uns in Deutschland läuft im Herbst der zweite Versuch zur Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz an, um, wie es heißt, gefährliche Abweichungen von der Normalität zu erkennen. Vordergründig will man Schläger und Verbrecher ausfindig machen. Ich habe Benjamin Kees gebeten, uns einen Einblick in diese Technologie zu geben. Der Informatiker ist mit dem Fall Snowden zu einem Experten für öffentliche Überwachung geworden. Er ist zudem im Vorstand des Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Also, der Ex-Bundesinnenminister de Maizière hatte letztes Jahr schon begeistert von dem Versuch in Berlin gesprochen. Es gebe eine korrekte Erkennungsquote der Gesichter von Passanten von 70-85%. Das belege einen erheblichen Mehrwert bei der Fahndung nach Terroristen und Schwerverbrechern. Also habe ich Benjamin Kees gefragt, wie genau sorgt die Gesichtserkennung für unsere Sicherheit?
Diese Zahlen, die wir da gehört haben, sind so ein bisschen Augenwischerei. Was wir da am Südkreuzbahnhof haben, ist eine ziemlich idealisierte Situation. Menschen stehen still, haben niemanden vor sich, gucken in einen zumeist lichtdurchfluteten Raum. Wenn man sowas aber später tatsächlich im Einsatz hat, da geht man durch einen S-Bahn-Tunnel, Menschen sind eben nicht vermummt. Und hier bei diesem Test ist es eben auch so, dass die Menschen, die an diesem Test teilnehmen, sogar ein Interesse daran haben, erkannt zu werden, denn ihnen wurden Gewinne versprochen, je öfter sie erkannt werden. Das heißt, Gesichtserkennung ist eigentlich ein Verfahren, was Kooperation benötigt. Also Gesichtserkennung funktioniert eigentlich nur, wenn man mitmacht. Denn man kann sich aus diesen 70% Trefferquote, mit der sich die Maizière ja berühmt, eigentlich ziemlich schnell sich rausnehmen, indem man sich einfach einen Schal umbindet oder ein Bart anklebt oder einfach nur aufs Telefon guckt und nicht nach geradeaus.
Also das würde natürlich die Fahndung nach Terroristen ziemlich schwer machen dann. Und die wissen ja in dem Moment eigentlich auch, dass Kameras in der Nähe sein könnten und können sich dann dementsprechend mit Sonnenbrillen und Kapuzen ausstatten. Vielleicht gucken wir jetzt nochmal etwas genauer darauf, was es denn für die Leute bedeutet, die erkennbar sind, nämlich die normalen Bürger. China ist dabei und installiert jetzt in den nächsten 1,5 Jahren sage und schreibe 600 Millionen Kameras im öffentlichen Raum. Können Sie uns mal da durchführen, was das für einen normalen Bürger im Alltag bedeutet, wenn er flächendeckend verfolgbar ist per Kamera?
Ja, also während Videoüberwachung, die ja schon ein großer Grundrechtseingriff ist, ist jetzt Gesichtserkennung plötzlich noch ein viel, viel aggressiverer Grundrechtseingriff, weil jetzt nicht nur Räume überwacht werden, sondern eben Personen über mehrere Kameras hinweg getrackt werden können, also verfolgt werden können. Es könnten Profile angelegt werden. Und in China ist es ja tatsächlich so, dass es dort so ein Scoring-System gibt, also ein Punktesystem, wie konform man zur Regierungsmeinung bzw. zu der allgemein anerkannten Norm ist. Das heißt also, dort ist es jetzt schon so, dass wenn man bei Rot über eine Ampel geht, man erkannt wird und dann eben Punktabzug bekommt, aus dem sich tatsächlich jetzt und auch in Zukunft noch mehr tatsächliche Konsequenzen ergeben.
Also und man kann dann auch tatsächlich den Tagesablauf eines Menschen verfolgen, wenn er sozusagen von einem Kamerabereich in den nächsten geht.
Genau, aber der ganz normale Bürger wird irgendwie durch diese Überwachung sein Verhalten bewusst oder unbewusst irgendwie anpassen an eine Norm, die nicht so ganz klar ist. Man wird vielleicht an völlig normalen und akzeptierten Aktivitäten nicht mehr teilnehmen, man wird vielleicht bestimmte Wege nicht mehr gehen, man wird vielleicht bestimmte soziale Handlungen wie Umarmung oder Begrüßung am Zug nicht mehr durchführen, weil man eben nicht ausschließen kann, was mit diesen Daten passiert. Und wenn man nicht ausschließen kann, dass diese Informationen, so legitim wie sie momentan auch sind, irgendwann vielleicht gegen einen verwendet werden, wird man das Verhalten anpassen.
Kommen wir mal zu der Frage, ob diese Gesichtserkennungsdaten dann auch noch kombiniert werden können mit anderen Daten. Wir sind ja sowieso schon dabei, wenn wir mal unsere digitale Lebenswelt überblicken, unsere Profile im Internet sehr vielfältig anzulegen. Das sind nicht nur Facebook und Twitter, die vielleicht unsere Meinungsäußerung darstellen oder zeigen, mit wem wir bekannt sind. Wir haben ja auch mit der elektronischen Gesundheitskarte dieser großen Diskussion Daten über unsere Krankheiten elektronisch gespeichert. Der Personalausweis soll einen Chip haben und so weiter. Also es gibt viele Datenpunkte von uns. Können jetzt die Daten aus der Gesichtserkennung in irgendeiner Form sinnvoll verknüpft werden mit anderen Daten aus unserem Leben?
Naja, die Vermutung liegt nahe, was da gerade der feuchte Traum von irgendwelchen Sicherheitsbeauftragten in unserem Land sind. Und nämlich seit vorletztem Jahr gibt es Schnittstellen zu den biometrischen Fotos, die wir für unsere Personalausweise abgeben. Und das hat natürlich einen Grund, warum die biometrisch sind, weil sie eben genau durch diese Biometrie, dass man also nach geradeaus guckt, dass man nicht lächelt, dass sie eben genau für solche Verfahren kompatibel sind. Wenn wir uns jetzt diese Infrastruktur reinholen, nämlich genau so wie das De Maizière gefordert hat und wahrscheinlich auch Seehofer, dann kann man eben nicht mehr unerkannt durch die Gegend und hat immer die Vermutung, dass solche Abgleiche mit solchen Datenbanken passieren.
In Florida hat jetzt gerade die erste Polizeieinheit der USA ein Pilotprojekt zur Gesichtserkennung abgeschlossen. Und das Interessante ist dabei, sie hat dafür die Software aus dem Hause Amazon benutzt. Das heißt dann also auch, dass Amazon die Daten in Echtzeit verarbeitet, also daran kommt. Inwiefern spielt es eine Rolle, von wem das Programm für die Gesichtserkennung stammt?
Ja, Technik macht ja oft den Eindruck, also Computertechnik vor allen Dingen, man denkt immer, die rechnen. Das macht den Eindruck, dass das irgendwie neutral ist, was dabei rauskommt. Ein Computer verrechnet sich ja nicht. Aber in Wirklichkeit sind alle Algorithmen, die wir irgendwie bauen, da stecken immer Annahmen und bestimmte Interessen dahinter. Und wenn zum Beispiel eine große Firma wie Amazon eine Gesichtserkennung programmiert, dann treffen sie bestimmte Annahmen, wählen bestimmte Trainingssets aus. Ja, also so ein Gesichtserkennungsprogramm wird ja auch getestet und konfiguriert. Und je nachdem, welche Art von Gesichtern man nimmt, können sich dann eben diskriminierende Faktoren einschleichen. Also so wie zum Beispiel in Amerika und in den USA besonders schwarze, jugendliche, männliche Menschen auf dem Kieker sind von Behörden. Wenn man jetzt die programmierten Algorithmen und gelernten Verfahren, die dort eingesetzt werden, auch eben mit solchen Daten füttert, dann spiegeln sich eben diese diskriminierenden Faktoren auch in scheinbar völlig wertfrei programmierten Programmen dann wieder. Oder eben die kommerziellen Interessen von solchen Firmen.
Bemerkenswert ist jetzt, dass ein anderer Tech-Konzern vor der Gesichtserkennung warnt. Der Chefjurist von Microsoft hat jetzt in einem Essay auf der Firmenseite geschrieben, dass die Menschenrechte in Gefahr seien, wenn man die Gesichtserkennung nicht regle. Gibt es denn eine Version der geregelten Gesichtserkennung, die aus Ihrer Sicht akzeptabel wäre?
Na, ich nehme mal an, dass jemand, der bei Microsoft an einer höheren Position ist, natürlich einen sehr guten Überblick hat darüber, was auch gerade irgendwie technisch in den Startlöchern ist. Und wenn man dann eins zu eins zusammenzählt, was ich ja auch gemacht habe in meiner Abschlussarbeit über Videoüberwachung, kann man natürlich sehr schnell ein Bild zeichnen. Und wenn man nur sich so ein bisschen für Gesellschaft interessiert und sich für Freiheit begeistert, in der halt jeder frei vor sich hin leben kann, ohne eingeschränkt zu werden, kann man natürlich sehen, was damit alles gemacht werden kann. Wenn Gesichtserkennung in unseren Telefonen drin ist und im öffentlichen Raum benutzt wird, sodass einfach wahnsinnig viele Informationen aus einem Raum gesammelt werden können, ob das jetzt von Firmen passiert oder von Geheimdiensten, erstmal dahingestellt, dann kann man ja natürlich absehen, was das mit einer Gesellschaft macht, die sich eben eigentlich in kaum einem Raum noch irgendwie unbeobachtet fühlt und dadurch überhaupt Freiheit auch eingeschränkt wird. Natürlich gibt es total viele sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für Gesichtserkennung. Zum Beispiel kennen wahrscheinlich die meisten schon von ihren Digitalkameras, dass man dann eben das Brautpaar besonders scharf haben will, wenn man abdrückt und sich darum nicht mehr kümmern will oder so. Oder dass man vielleicht sein Türschloss damit öffnet, so sicher wie es auch sein kann mit biometrischen Verfahren. Aber es ist eben immer noch ein unsicheres Verfahren für Sicherheitsanwendung, weil eben die leicht austricksbar ist. Ne? Also momentan kann man da mit einer Attrappe kann man immer noch eine Gesichtserkennung austricksen oder für Sicherheitsaspekte, so wie auf einem Bahnhof irgendwelche Verbrecher jagen, die sich dann mit einem 99-Cent-Schal davor entziehen können, ist natürlich kein guter Einsatz.
Der Informatiker Benjamin Kees über die Hintergründe der Gesichtserkennung. Der erste Teil unserer Serie zur digitalen Welt, die uns umgibt.